Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Zusammen mit Rainer Forst begrüße ich Sie zu unserer heutigen Ringvorlesung und die sehr erfreuliche Tatsache, dass so viele erschienen sind, lässt darauf schließen, dass wir heute Abend einen nicht ganz unbedeutenden Vortragenden haben, Christoph Menke, den ich kurz vorstellen möchte, was hier wahrscheinlich fast überflüssig ist, aber trotzdem. Christoph Menke hat Germanistik und Philosophie in Heidelberg und Konstanz studiert, unter anderem bei Albrecht Wellmer, sodass latent immer schon ein gewisser Bezug zu Frankfurt vorhanden war. Nach der Promotion in Konstanz und der Habilitation dann in Berlin war Christoph Menke von 97 bis 99 Professor an der New School for Social Research in New York und dann von 99 bis 2008 Professor für Philosophie mit einem Schwerpunkt in der Ethik und der Ästhetik an der Universität Potsdam. Und schließlich dann gelang es uns im Jahre 2009, ihn davon zu überzeugen, dass diese latente Frankfurter Bezogenheit sich dann auch in Frankfurt tatsächlich am besten realisieren lässt. Und wir waren sehr erfreut, dass er unserem Ruf hier nach Frankfurt auf eine Professur für Philosophie mit einem Schwerpunkt in der praktischen Philosophie und der Rechtsphilosophie gefolgt ist. Und als solcher ist er dann auch Mitglied unseres Exzellenzclusters. Kennzeichnend für das Werk und die Forschung von Christoph Menke ist eine Kombination von zwei Schwerpunkten, die, glaube ich, singulär ist. Also jedenfalls in Deutschland, nämlich Ästhetik und Rechtsphilosophie. Das fügt sich nicht auf den ersten Blick von Natur aus zusammen, sondern bedarf sozusagen einiger Begründung. Und die erschließt sich, glaube ich, am besten, wenn man sich die Schriften von Christoph genauer ansieht. Es fängt an mit einer Monographie, die seine Dissertation war, über die Souveränität der Kunst. Ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida, Frankfurt 1988, danach in mehreren Auflagen und Übersetzungen nochmals erschienen für dieses Werk. Ich kann mich noch erinnern, als es erschien damals. Es war nicht nur neu wegen einer Neubestimmung des Ästhetischen, die im Schwerpunkt gerade die Unbestimmtheit des Ästhetischen hervorkehrte, sondern was vor allen Dingen neu und aufregend war, war etwas, was man bis dahin noch nicht so vernommen hatte, nämlich, dass es möglich ist, sich von Derrida und Adorno inspirieren zu lassen, ohne den Sprachgestus dieser Philosophen weiter zu transportieren. Das, was Herbert Schnedelbach mal kritisch als den Morbus Hermeneutikus bezeichnet hat, nämlich Derrida mit Derrida zu interpretieren und Adorno mit Adorno zu interpretieren, das war eines der ersten Werke, in denen gezeigt wurde, dass man sich von den Argumenten dieser Autoren inspirieren lassen kann und sie dann aber in einer analytisch klaren Form ausbuchstabieren kann und damit produktiv umgehen kann. Das war ein wichtiger Beitrag auch zur Überwindung dieser Frontstellungen und Gräben, die die Philosophie damals gekennzeichnet hat. Und sozusagen dieser Zug setzt sich in den weiteren Veröffentlichungen von Christoph Menke dann auch fort. Und die Habilitation dann 1995 erschien, Tragödie im Sittlichen, Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel. Die deutet dann schon diese besondere Konstellation in der Forschung von Christoph Menke an, nämlich Ästhetik und Rechtsphilosophie oder Rechtstheorie. Denn die Tragödie ist sozusagen ein ästhetisches Phänomen, die Tragödie im Sittlichen mit dem Untertitel Gerechtigkeit und Freiheit ist ein im weitesten Sinne, im Hegelschen Sinne, rechtliches Phänomen. Also die Tragödie lässt sich nicht ohne das Recht erklären und die Sittlichkeit nicht ohne die Tragödie verstehen. Ein gewisser Schwerpunkt in der Rechtsphilosophie zeichnet sich dann auch in weiteren Monographien, Spiegelungen der Gleichheit, Berlin 2000. Auch da wieder interessant, sagen ein gewisser ästhetischer Zugang zu dem Problem. Es geht nämlich um das Verhältnis von allgemeiner Gleichheit, wie es in der Rechtsgleichheit vor allen Dingen sich manifestiert und der Frage der Unendlichkeit des Einzelfalles, sagen, wie das zueinander kommt oder auch nicht zueinander kommt. Dann die Gegenwart der Tragödie, auch das ein interessantes Buch, das dann die Rechtsprobleme der frühen griechischen Tragödie reflektiert und dann mit der Moderne konfrontiert. Dann die Philosophie der Menschenrechte zusammen mit Arndt Pollmann, ein wichtiges Buch, ein Einführungswerk, so kommt es daher, aber gleichzeitig ein Neueinsatz in der Interpretation und Begründung der Menschenrechte. Und von den jüngsten Veröffentlichungen, jetzt nenne ich nur die Monographie Kraft, Grundlegung einer ästhetischen Anthropologie und dann jetzt ein Sammelband zusammen herausgegeben mit Juliane Rebentisch, Kreativität und Depression, Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus, das die von Ehrenberg mit initiierte Diskussion über die Frage aufnimmt, ob nicht dieses Konzept der ästhetischen Freiheit, das im Augenblick vorherrschend zu sein scheint, in einem pathologischen Zusammenhang mit den vielfach beklagten Erscheinungen von Depressivität in modernen Gesellschaften steht. Und zu allerletzt dann noch die kleine Monographie Recht und Gewalt, eine mich sehr faszinierende Interpretation dieses hochenigmatischen Aufsatzes von Walter Benjamin, das Recht der Gewalt, und vielleicht die beste Interpretation, um einem adäquaten Verständnis dieses Textes näher zu kommen. Heute Abend wird er zu uns sprechen über Gesetz und Freiheit, also auch wieder ein rechtstheoretischer Titel, und ich bin gespannt auf den ästhetischen Gehalt, den er uns dabei präsentieren wird.
Ja, Klaus, vielen Dank für die Einleitung und für die Vorstellungen, natürlich auch für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Ästhetik gibt es heute Abend aber ein Untertitel gibt es, nämlich Überlegungen im Anschluss an Hegel. Eigentlich haben alle meine Texte so eine Art von Untertitel, immer heißen sie nach jemandem oder im Anschluss an jemanden. Ich hätte gern mal das weggelassen, aber irgendwie ist es mir nicht gelungen, also im Anschluss an Hegel. Überlegungen im Anschluss an Hegel fangen immer mit Kant an. Denn mit Kant fängt Hegel an. Der Anfang für Hegels Bestimmung von Gesetz und Freiheit ist Kants autonomietheoretische Bestimmung der Normativität. Diese Bestimmung versteht Hegel so, dass sie eine Antwort auf die Frage zu geben versucht, wie rein normative Gesetze möglich sind. Das heißt, wie sind Regeln möglich, deren Wirksamkeit in nichts als ihrer normativen Verbindlichkeit besteht? Und das heißt für Kant und für Hegel, wie sind Regeln möglich, deren Wirkung im Wollen oder Handeln allein darin besteht, dass es entsprechende Wollen oder Handeln, die vernünftige Folge aus diesen Regeln plus einer passenden Beschreibung der Situation ist. Wie also sind Regeln möglich, die allein aus sich selbst als zwingende Gründe Handlungen hervorbringen? Die Antwort, die Kants Autonomiebegriff auf diese Frage gibt, lautet, dass solche Regeln, die rein normativ sind oder rein rational wirken, dass also Gesetze, man könnte sagen im emphatischen normativen Sinn des Wortes, und in diesem Sinn möchte ich das Wort heute Abend verwenden, dass also Gesetze nur so möglich sind, dass das Subjekt, das durch sie so, nämlich normativ oder rational verbunden werden soll, sie sich selbst in Freiheit gegeben hat. Rein normative Gesetze sind Gesetze aus Freiheit. Und Freiheit ist das Vermögen der Selbstgesetzgebung. Denn dem Autonomiemodell der Normativität entspricht das Gesetzgebungsmodell der Freiheit. Der freie Akt der Gesetzgebung verbirgt die Normativität der Wirkungskraft, also die Wirksamkeit der Gesetze, bloß als Gründe, aus denen das Wollen oder Handeln rational folgt. So ungefähr Hegels Verständnis von Kants Auffassung. Mich interessiert hier heute Abend nicht, ob Hegel Kant damit richtig versteht. Mich interessiert, was Hegel gegen Kant, oder ich kann auch immer jetzt Anführungsstriche lesen, Kant, also Hegels Kant, einwendet und was wir daraus aus diesem Einwand für das Verständnis von Normativität lernen können. Dieser Einwand, den Hegel gegen Kant erhebt, betrifft nicht, wie eine grobianische Kritik an Hegel meint, den internen Zusammenhang von Gesetz und Freiheit. Und sie betrifft erst recht nicht den internen, unauflösbaren Zusammenhang beider, also von Gesetz und Freiheit, mit Vernunft. Hegels Einwand besagt vielmehr, dass beide und damit auch ihr Zusammenhang anders verstanden werden müssen. Seine These ist in negativer Formulierung, dass das Gesetz nicht als in Freiheit eingesetzt und daher auch Freiheit nicht als die der Selbstgesetzgebung verstanden werden können. Gesetze, so Hegel, sind nicht Gesetz, sondern sie sind, wie er enigmatisch sagt, ich werde dazu mehr erläutern später sagen, sie sind. Gesetze sind nicht Gesetz, sondern sie sind. Und Freiheit ist nicht einsetzend, sondern, wie wir sagen könnten, aneignend oder anerkennend oder vielleicht auch wiederholend. Das sind die Schritte, die ich heute Abend machen oder wahrscheinlich nur skizzieren möchte. Ich werde zuerst erläutern, das ist der erste Schritt, was Hegel damit meint, wenn er gegen Kant darauf beharrt, dass Gesetze als Seien zu verstehen sind. Ich werde dann sagen, weshalb das für Hegel nicht schon der Titel einer Lösung des Problems, das immer noch das Kantische ist, nämlich wie sind Gesetze möglich, sondern seiner paradoxalen Zuspitzung ist, das ist der zweite Schritt. Und ich werde zum Schluss in einem dritten Schritt umreißen, wie Hegel dieses Paradox nicht aufzulösen, sondern, wie man sagen könnte, zu prozessualisieren versucht, also in einen Prozess umzusetzen versucht, indem er den Begriff der Freiheit sozial und historisch reformuliert, nämlich als Prozess der Befreiung. Also das sind die drei Schritte, die ich versuchen werde zu gehen. Erster Schritt. Hegel kritisiert das autonomietheoretische Modell in seinen beiden Seiten, als Modell der Freiheit und als Modell des Gesetzes oder der Normativität. Der Einwand gegen das autonomietheoretische Freiheitsmodell besagt, dass so verstandene Freiheit Knechtschaft bedeutet. Hegel formuliert das im Geist des Christentums so: Zwischen dem tungusischen Schamanen mit dem Kirche und Staat regierenden europäischen Prälaten oder dem Mogulitzen, das sind die drei auf der einen Seite. Auf der einen Seite steht der tungusische Schamane zusammen mit dem europäischen Prälaten und dem Mogulitzen. Also die tungusischen Schamanen wohnen in Sibirien, die Mogulitzen in Indien und die Prälaten in Rom, nicht? Das ist klar. Auf der einen Seite und dem Puritaner und dem seinem Pflichtgebot gehorchenden, also dem Königsberger Modell, ist nicht der Unterschied, dass jene, also die Prälaten, die Schamanen und die Mogulitzen, sich zu Knechten machen, dieser, also der seinem Pflichtgebot gehorchende, aber frei wäre, sondern dass jener den Herrn außer sich, dieser aber den Herrn in sich trägt, zugleich aber sein eigener Knecht ist. Zitat Ende. Selbstgesetzgebung, so also die kritische Diagnose, bedeutet erst Selbstspaltung und dann Selbstunterdrückung oder Selbstbeherrschung. Denn mit der Einsetzung des Gesetzes geht notwendig die Voraussetzung eines ihm gegenüber, also dem Gesetz gegenüber, ja entgegenstehenden Gesetzlosen einher, gegen den oder dass das Gesetz nur mit Gewalt durch Unterwerfung oder Verknechtung durchgesetzt werden kann. Das gilt nicht minder, wenn Herr und Knecht derselbe Mensch sind. Das autonome Gesetz, so ist Hegels Einwand zu verstehen, teilt mit dem heteronomen, also dem der Prälaten, Schamanen und Mogulitzen, als Eingesetztes bloß entgegengesetzt zu sein. Wenn das Gesetz als frei Gesetztes verstanden wird, bleibt es in einem Gegensatz stehen, in dem es nur als knechtend oder unterdrückend wirken kann. Derselbe Einwand besagt in anderer Formulierung, dass die Idee der Selbstgesetzgebung, indem sie den traditionellen oder heteronomen Gesetzesbegriff übernimmt, also den Begriff eines Gesetzes im Gegensatz zu etwas Gesetzlosem, auch dessen Trennung von der Wirklichkeit fortschreibt. Nicht, das ist nur eine andere Weise, in der Hegel diesen selben Einwand jetzt nicht von der freiheitstheoretischen, sondern von der normativitätstheoretischen Seite formuliert. Das Gesetz, ob autonom oder heteronom, ist dann, wie Hegel sagt, das ist die Formulierung kennen Sie alle, ein bloßes Sollen. Da Gesetze, nochmal aus dem Geist des Christentums, also Gesetze autonomietheoretisch verstanden, Vereinigungen entgegengesetzter in einem Begriff sind, der sie also als Entgegengesetzte lässt, der Begriff aber selbst in der Entgegensetzung gegen Wirkliches besteht, so drückt er ein Sollen aus. Das Gesetz drückt, weil es immer in einem Gegensatz zu etwas, was per Definition im Gesetzlos ist, stehen bleibt, ein bloßes Sollen aus. Es verlangt immer nur, dass die andere Seite sich ihm entsprechend wird, aber die andere Seite ist von vornherein durch das Gesetz als ihm Entgegensetztes definiert. Der Gegenbegriff zum Sollen bei Hegel ist Sein. Dasjenige, was über diese Trennung erhaben ist, sagt er, ist ein Sein, eine Modifikation des Lebens. Oder noch einmal etwas schlichter, Sein ist die Synthese des Subjekts und Objekts, in welcher Subjekt und Objekt ihre Entgegensetzung verloren haben. Das Motiv für Hegel der Entgegensetzung des Gesetzes als Sollen, das Sein als Synthese gegenüberzustellen, ist, liegt in der Idee, das wollte ich hiermit andeuten, eines nicht unterdrückenden, also wahrhaft freien Selbstverständnisses oder Selbstverhältnisses. Das ist nur möglich, wenn das Gesetz nicht bloß gesollt, sondern wie hier gesagt, gelebt wird, nicht? Wenn es gewissermaßen immanent ins Leben eingegangen ist. Hegel, das ist das Motiv, nicht? Also ein freiheitstheoretisches Motiv, das sehr stark an gewissermaßen Schillers Kantkritik erinnert, nicht? In dem eine Überwindung gewissermaßen der bloßen Äußerlichkeit im Verhältnis von Gesetz und Leben angestrebt wird. Und diese Überwindung soll zugleich gewissermaßen das Verhältnis der Selbstverknechtung, das in Autonomie eingeschrieben sei, überwinden. Hegels Argument jedoch dafür, und das interessiert mich heute Abend mehr, dem Gesetz Sein zuzusprechen, ist ein normativitätstheoretisches. Dieses Argument behauptet, dass nur ein Gesetz, das schon da oder wirklich ist, überhaupt ist. Sein, wirklich sein bezeichnet also, behauptet Hegel, die Seinsweise des Normativen oder des Gesetzes. Gesetze, so Hegel autonomiekritisch, sind nicht gesetzt. Sie können nicht als Produkt eines Aktes der Setzung oder Gesetzgebung definiert werden. Sie sind nicht etwas, was wir erst einsetzen. Sie so zu definieren, sagt er, griechisch sozusagen, wäre Frevel, die Auflösung ihrer normativen Verbindlichkeit in Willkür. Um ein Gesetz setzen zu können, muss stets bereits ein Gesetz vorausgesetzt werden, das mithin selbst ein nicht gesetztes Gesetz ist. Oder, wie hier gesagt, ein an sich seiendes Gesetz. Nicht also das Gesetz, das wir im Setzen von Gesetzen voraussetzen, ist selbst ein nicht gesetztes Gesetz. Und dieses Nicht-Gesetztsein nennt Hegel an sich sein. Es ist schon uns vorweg. Nicht diese Gedankenfigur, die, glaube ich, kennen Sie fast alle, wird breit diskutiert gewissermaßen unter dem Titel Paradox der Autonomie. Die These ist also, das Gesetz ist schon, es ist schon uns vorweg da oder es ist gar nicht. Das Gesetz ist sein, nicht gesetzt sein. In der Rechtsphilosophie sagt er das so: Für das Subjekt haben die sittliche Substanz ihre Gesetze und Gewalten als Gegenstand das Verhältnis, dass sie sind. Im höchsten Sinne der Selbstständigkeit, eine absolute, unendlich feste Autorität, festere Autorität und Macht als das Sein der Natur. Dieses Ansichtsein des Gesetzes bedeutet zugleich die unmittelbare Identität des Selbst mit dem Gesetz. Nochmal aus der Phänomenologie des Geistes, aber im Sinne der Rechtsphilosophie. Das sittliche Selbstbewusstsein ist durch die Allgemeinheit seines Selbst unmittelbar mit dem Wesen eins. Nun, das klingt konservativ, wenn nicht reaktionär, auch wenn man nicht vergessen sollte, deshalb habe ich das vorhin so eingeleitet, dass das Motiv der Autonomiekritik ein freiheitstheoretisches ist. Die Überwindung der Gewalt der Selbstunterwerfung. Nicht? Dieses Motiv zieht sich durch Hegel von Anfang bis Ende. Ob nun aber reaktionär oder nicht, vor allem ist die Behauptung vom Sein des Gesetzes zunächst einmal erläuterungsbedürftig. Hegels Rede vom Sein des Gesetzes, vom Gesetz als Ansichtsein hat, wie mir scheint, zwei verschiedene aufeinander aufbauende Bedeutungen. Sie bezieht sich erstens auf das Verhältnis zwischen Gesetz und Vollzug und zweitens auf das Verhältnis zwischen Gesetz und Selbst oder Subjekt. Die Rede vom Sein des Gesetzes soll sagen, dass beide Verhältnisse, das haben wir schon gesehen, keine Verhältnisse des Sollens sind, und daher für Hegel in gewisser Weise auch gar keine Verhältnisse mehr. Das heißt, das Verhältnis von Gesetz und Vollzug, also dem gesetzmäßigen Vollzug, dadurch zu definieren, dass der Vollzug dem Gesetz folgen soll, ist ebenso falsch oder, wie wir gleich sehen werden, oberflächlich, wie das Verhältnis von Gesetz und Selbst oder Gesetz und Subjekt dadurch zu definieren, dass das Selbst dem Gesetz folgen soll. Das Gesetz ist, also die eine Formulierung bei Hegel, oder das Gesetz ist an sich sein, die andere Formulierung, die er benutzt, heißt, dass das Gesetz das an sich des Vollzugs oder das an sich des Selbst ist. An sich ist der Vollzug schon das Gesetz, dem er entsprechen soll. Und an sich ist das Selbst schon das Gesetz oder hat das Selbst schon das Gesetz, dem es folgen soll. Dazu vielleicht, also der Versuch, das in zwei kurzen Erläuterungen plausibel zu machen. Im Grunde sind die beiden Erläuterungen aber direkt aneinander anschließend, insofern auch dann nur eine. Gesetze sind Sätze, die sagen, was getan oder gelassen werden soll. Sie formulieren ein Sollen. Diese Handlung soll getan, jene gelassen werden. Aber wie gibt es die Gesetze selbst? Zum Beispiel die logischen Gesetze des Denkens oder die sittlichen Gesetze des Handelns. Kann man sagen, dass diese Gesetze gelten sollen? Sicherlich wieder in dem Sinne, dass ich sie in jedem einzelnen Fall befolgen soll. Das Sollen betrifft also meine Befolgung des Gesetzes. Aber es betrifft nicht mein Stehen unter diesem Gesetz. Also es betrifft nicht meine Orientierung, könnte man sagen, an diesem Gesetz. Es ist der einzelne Akt des Denkens, aber nicht die Form oder die Praxis des Denkens, die den logischen Gesetzen folgen soll. Der je besondere Denkakt wird durch die logischen Gesetze reguliert oder normiert, um eine berühmte Unterscheidung zu erinnern. Aber das Denken oder die Praxis des Denkens wird durch die logischen Gesetze konstituiert. Dem Denken stehen die logischen Gesetze also nicht als eine verbindliche Forderung, als ein Sollen gegenüber, sondern im Denken als generischer Form sind die logischen Gesetze realisiert. Es gibt hier nicht, wie im regulativen Fall, eine Differenz zwischen dem beschreibbaren Vollzug und dem normierenden Gesetz, also zwischen Sein und Sollen. Denken kann nicht als zusammengesetzt verstanden werden, aus irgendwelchen objektiv beschreibbaren gesetzlosen Vollzügen, wie zum Beispiel irgendwelchen Akten des Vorstellens, und ihnen von außen auferlegten Gesetzen, die befolgt werden sollen. Dass man sagen kann, Vorstellen mache ich immer schon und dann kommen irgendwelche Regeln dazu, die mir von außen gegeben werden. Und wenn ich die zufällig mal befolge, dann ist das, was ich dann tue, Denken. Das heißt, Denken ist nicht zusammengesetzt aus irgendwie einem gesetzlos beschreibbaren Vollzug und einer gesetzlichen Normierung von außen, sondern es ist von vornherein die Einheit von Gesetz und Vollzug. Denken ist die unmittelbare, differenzlose Einheit von Vollzug und Gesetz. Denn zu denken heißt, unter den logischen Gesetzen zu stehen. Daher können wir die logischen Gesetze des Denkens erfassen, indem wir das Denken in seinem Sein beschreiben. Das Gesetz ist das Denken oder das Gesetz ist im Denken da, ist in diesem Hegelschen Sinne seiend. Als Sollen können die Gesetze des Denkens gegenüber seinen einzelnen Vollzügen nur deshalb auftreten, weil sie im Denken, also dem Denken im Allgemeinen oder dem Denken überhaupt, da sind. Man könnte auch sagen, zwischen dem Sollensatz denke gemäß den logischen Gesetzen und dem Imperativ denke gibt es gar keinen Unterschied. Und so wie das nicht nur vielleicht mit Frege fürs Denken, sondern auch am anderen Ende der Palette des Normativen mit Rawls fürs Spielen gilt, nicht? Rawls hat diese Unterscheidung von normieren oder regulativen und konstitutiven Normen stark gemacht. Also so wie das nicht nur fürs Denken und für Spiele gilt, so gilt das auch dazwischen mit Hegel und Wittgenstein für die Gesetze der Sittlichkeit. So wie man Denken nicht als zusammengesetzt aus Vorstellen und es normierenden logischen Gesetzen verstehen kann, so kann man auch sittliches Wollen und Handeln oder moralisches Wollen und Handeln nicht als zusammengesetzt aus einem von empirischen Motiven getriebenen Tun und es äußerlich begrenzenden, normierenden und kontrollierenden Gesetzen begreifen. Sittliches Handeln ist vielmehr solches, das durch Gesetze der Sittlichkeit konstituiert ist, so wie das Schachspielen durch die Regeln des Schachs. Das heißt es, dass die sittlichen Gesetze an sich seiend sind. Sie fordern bestimmte Handlungen, aber sie sind selbst nicht gefordert, sondern im Handeln da. Sie sind das, was das Handeln immer schon oder an sich ist. Und die zweite Bemerkung zu dieser Formel vom Sein der Gesetze. Hegel versteht jedoch die Rede vom Sein der Gesetze nicht nur so, dass sie sich auf das An-sich-Sein der Vollzüge richtet, sondern auch auf das ihrer Subjekte, das Sein des Selbst oder des Selbstsein. So wie die Vollzüge an sich ihre Gesetze sind, so auch die Subjekte dieser Vollzüge. Die Gesetze sind an sich seiend, weil sie das Selbst konstituieren oder seine Identität ausmachen. Hier wird nun offensichtlich der Unterschied der verschiedenen Fälle konstitutiver Regeln relevant, die ich vorher erwähnt hatte. In allen Fällen gilt ja, dass die Regeln oder Gesetze ebenso vollzugs- wie identitätskonstituierend sind. Die Regeln eines Spiels definieren den Spieler sowie die Gesetze des Denkens den Denkenden. Also wer ein Schachspieler ist, ist durch das Stehen unter den Regeln des Schaches definiert, wird nicht von außen von ihnen reguliert oder normiert. Beide, also die Spieler eines Spiels, die Denkenden, die die Praxis des Denkens vollziehen, beide sind das Subjekt der Gesetze oder das Gesetz als Subjekt. Sie sind das Subjekt, das Gesetz in subjektiver Gestalt, die subjektive Verkörperung des Gesetzes. Ein Spieler zu sein, heißt eine Instanz der Regeln zu sein, die das Spiel konstituieren. Sie unterscheiden sich aber offensichtlich darin, dass das Selbst des Spielers, zumindest in der Regel, von seinem Dasein als Spieler unterschieden ist, während die Identität als Denkender dem Selbst, jedem Selbst, man könnte sagen, dem Selbst überhaupt wesentlich ist. Das Selbst ist an sich in seinem Wesen Denkender oder es ist überhaupt kein Selbst. Und das gilt gerade auch dann, wenn man zugleich sagt, wie Hegel das mit Aristoteles tut, dass kein Selbst als Denkender geboren, sondern dazu gemacht, gewöhnt, abgerichtet wird. Die Gesetze der Logik bestimmen die Identität des Subjekts. Und so nach Hegel auch die sittlichen Gesetze. Es gibt im Status nach Hegel keine Differenz zwischen den Gesetzen des Denkens und den sittlichen Gesetzen des Handelns. So wie es das Wesen des Selbst ausmacht, unter den Gesetzen des Denkens zu stehen oder ein Denkender zu sein, so auch unter sittlichen Gesetzen zu stehen oder sittlich zu handeln. Die sittlichen Gesetze definieren die Identität des Selbst wie die logischen Gesetze und anders als die Regeln eines Spiels. Sie definieren die Identität des Selbst nicht in dieser oder jener frei gewählten Rolle, als Spieler dieses Spiels, dass ich spielen kann oder nicht, sondern seine Identität als ein Selbst oder als ein Subjekt. Die sittlichen Gesetze sind das An-sich-Sein des Selbst. Das ist die zweite und grundlegende Bedeutung von Hegels Rede vom Sein des Gesetzes. Das Gesetz hat Sein, so versteht das Hegel, weil es die Identität, wie wir sagen können, des jeweiligen Subjekts oder Selbst ausmacht. Soweit also mein erster Erläuterungsversuch dieser Formel, dieser Formulierung vom Sein des Gesetzes, die Hegel gegen die Rede vom Sollen einwendet. Nun zum zweiten Schritt. Dass die Gesetze an sich sein sind, diese Formel bei Hegel lässt sich also so verstehen, ich fasse das kurz zusammen, dass die Gesetze erstens konstitutiv für solche Vollzüge sind, die zweitens die Identität des Selbst ausmachen. Gesetze können uns nur verbindlich sagen, was wir tun sollen, wenn es uns definiert, unter ihrer Verbindlichkeit zu stehen oder wenn sie uns definieren, wenn sie sagen, was oder wer wir sind. Deshalb sagt Hegel, das haben wir letzte Woche diskutiert beim Marschall San Markus Wilaschecks Vortrag, glaube ich auch, deshalb sagt Hegel über Sollensätze, dass sie tautologisch sind. Und damit meint er nicht, glaube ich, gar nichts Kritisches, nicht? Das wird immer als Einwand gegen Kant verstanden, sondern er will damit sagen, dass sie eigentlich nur Definitionen explizieren. Nicht? Dass sie nämlich explizieren, was gewissermaßen die Identität des jeweiligen Selbst, an die sie sich adressieren, diese Sollensätze, eigentlich schon ausmacht. Nicht? Man könnte auch sagen, deshalb sind in gewisser Weise Sollensätze für Hegel das, was Wittgenstein grammatische Sätze nennt. Du sollst dein Versprechen halten, ist keine irgendwie innovative Normierung, ja, eine neue Idee, was man so tun könnte, sondern eine bloße Erläuterung nach Hegel der Grammatik des Ausdrucks Versprechen und gewisserweise auch eine bloße Erläuterung der Grammatik des Ausdrucks Du. Nicht? Wenn ich überhaupt jemanden als ein Du anspreche, ist in das Ansprechen des anderen als ein Du schon eine bestimmte Art der Verbindlichkeit eingelassen. Nicht? Und wenn ich sage, du musst dein Versprechen halten, erinnere ich in gewisser Weise immer nur an diese Verbindlichkeit, die dem Sollensatz vorweg schon in die Identität des Selbst, das ich in dieser Weise adressiere, eingelassen ist, sodass diese Identität von vornherein konstituiert und ausmacht. Hegels Argument für diese These ist, dass sich nur so die autonomietheoretische Anforderung erfüllen lässt, dass das Gesetz, dem wir folgen, der Grund ist, aus dem wir ihm folgen. Der Grund, aus dem wir wollen, was es verlangt. Der autonomietheoretische Versuch der Einlösung dieser Anforderung kann dies nicht verständlich machen. Das ist die kritische Ausgangsthese. Denn indem er das Gesetz als eingesetzt versteht, sei es durch Gesetzgebung oder Gesetzprüfung, führt er jeden Grund auf einen weiteren zurück, den Grund für die Einsetzung des Gesetzes, für den es dann wieder einen anderen geben muss, oder auf einen selbstgrundlegenden, grundlosen Akt. In beiden Fällen wirkt das Gesetz nicht selbst aus der Grund, aus dem das Wollen vollzogen wird, sodass das gesetzesbefolgende Wollen nicht als ein vernünftiger Vollzug allein aufgrund des Gesetzes verständlich gemacht werden kann. Ich muss immer noch etwas weiteres hinzunehmen, um dem Grund die Kraft zu geben, die er eigentlich haben soll, nämlich der Grund zu sein, aus dem ich handle. Ich muss immer noch sagen, dahinter steht noch ein anderer Grund, oder ich muss sagen, dahinter steht ein grundloser Akt der Einsetzung. Aber die Kraft gewissermaßen eines Gesetzes, einer Regel, eines Zweckes, mich zum Handeln zu bringen, kann, so Hegels Einwand, nur erläutert werden, wenn dieser Zweck, dieser Grund den Status hat, den er mit dem Begriff des Seins zu explizieren versucht. Ganz unklar ist damit aber offensichtlich noch, welche Gesetze, welcher Vollzüge und in welcher Fassung und Interpretation die Identität des Selbst ausmachen. Das zeigt sich in einfachster Weise bereits an den bisherigen Beispielen. Es gibt Gesetze, die das Selbst in seinen verschiedenen Rollen ausmachen und andere, die wie die logischen und sittlichen seine Identität als Selbst oder als Subjekt ausmachen. Hegels These lautet nun, und damit fängt das Problem eigentlich erst an, dass es keine unabhängigen Kriterien oder keine unparteilichen sozusagen Verfahren gibt, um zwischen beiden Fällen zu unterscheiden. Also wenn ich mich frage, ist das nur ein mich kontingent bestimmendes Gesetz oder ist es ein mich wesentlich bestimmtes Gesetz, habe ich keinen externen Bezugspunkt, kein Kriterium und kein Verfahren, um diese Frage zu entscheiden. Hegel glaubt also weder, dass sich objektiv in irgendeiner Art Ontologie oder Anthropologie festhalten lässt, welche Gesetze das Wesen des Menschen ausmachen, noch dass sich durch eine Methode transzendentaler Selbstreflexion oder phänologischer Epoche oder was sonst so im Angebot ist, feststellen lässt, wo genau die Grenze zwischen dem verläuft, was zum Wesen des Subjekts und was zu seinen dadurch ermöglichten Erscheinungen gehört. Das erste wäre eine gewisse Version von Aristotelismus, das zweite eine Version von Kantianismus. Was das Wesen des Subjekts ausmacht, ist nicht der Gegenstand von objektivem Wissen, sondern eines Aktes der Anerkennung. Aber nicht der Anerkennung eines anderen, sondern des anderen oder der Anerkennung des Gesetzes. Das Gesetz, also das mich konstituierende Gesetz, gibt es nur durch seine Anerkennung durch das Selbst, dessen Wesen es dadurch ausmacht. Also, was ein Wesen ist, das Wesen des Selbst, ist nichts objektiv Festgelegtes und objektiv Feststellbares, sondern konstituiert sich im Akt der Anerkennung als Wesen durch das Selbst. Die Anerkennung des Gesetzes ist daher zugleich feststellend und hervorbringend, Bestätigung und Stiftung, wie Dürtmann sagt, und beides immer zugleich und in einem. Es gibt das Gesetz nur durch seine Anerkennung durch das Selbst und das Selbst besteht nur durch seine Anerkennung des Gesetzes. In Hegels Terminologie, übersetzt in seine Redeweise, das Ansichtsein des Gesetzes, also die Bestimmung als Bestimmung des Wesens des Selbst, ist ein Korrelat des Fürsichseins des Gesetzes als Gegenstand des Bewusstseins des Selbst von sich. Das Wesen geht dem Selbstbewusstsein, das Ansichtsein, dem Fürsichsein nicht vorweg, sondern ist in gewisser Weise paradoxerweise deren Effekt. Das Konstituierende ist konstituiert. Das Selbst konstituiert sich, indem es anerkennt, was es konstituiert. Korsgaard sagt so etwas Ähnliches, glaube ich, in den letzten Schriften. Sie ist also Hegelianerin und nicht Kantianerin. An sich seiende Gesetze, die also das Wesen des Selbst ausmachen, gibt es nur durch den Akt ihrer Anerkennung im Selbstbewusstsein oder wie Hegel immer sagt, oder im Fürsichsein des Selbst. So lautet der zweite Schritt in Hegels Argumentation, indem er wieder, das heißt wie schon die autonomietheoretische Konzeption, Gesetz an Freiheit und Freiheit an Gesetz bindet. Ich formuliere diesen zweiten Schritt nochmal in einer etwas anderen Weise, um vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen. Wir haben gesehen, nur ein Gesetz, oder das ist Hegels erste These, nur ein Gesetz, das an sich seiend ist oder die Identität des Selbst ausmacht, kann eine normative Macht über das Selbst haben, die die eines vernünftigen Grundes ist, aus dem sein Wollen folgt. Alle anderen Bestimmungen des Selbst, die nicht seine Identität ausmachen, können entweder nur in abgeleiteter Weise den Grund seines Wollens bilden und weisen daher auf die identitätsbestimmenden Gesetze zurück, oder aber ihre Macht ist nicht die normative eines Grundes, sondern sie wirkt mit einer anderen Kausalität, einer irgendwie naturhaften. Dass das Wollen des Selbst aus dem Gesetz seiner Identität folgt, hat hier aber weiterhin den subjektiven oder internalistischen Sinn, dass es vom Selbst aus diesem Grund vollzogen wird. Deshalb kann das Ansichtsein des Gesetzes nicht eine bloße Tatsache über das Selbst sein, die wir von außen irgendwie feststellen könnten und sagen, das ist deine Identität und das konstituiert dich, sondern es muss für das Selbst selbst seine Identität ausmachen. Das Selbst muss das Ansichtsein des Gesetzes anerkennen. Dadurch, also dadurch, dass es das Gesetz anerkennt, macht es das Gesetz erst zu seinem Ansichtsein, zu seinem eigenen Ansichtsein oder Wesen. Die Anerkennung selbst kann nicht aus dem, dass es anerkannt, abgeleitet werden und ist daher ein Akt oder vielleicht sogar der Akt der Freiheit. Das heißt umgekehrt, von einem Gesetz konstituiert zu sein, ohne es anzuerkennen, ist ein Zustand der Unfreiheit. Also wenn ich eine Identität habe sozusagen, wie eine Tatsache, ohne sie anerkannt zu haben, ist das eine unfreie Form von Identität. Es ist genau diejenige Unfreiheit vielleicht, die das bloß Lebendige vom Geistigen scheidet. Denn Tiere zum Beispiel haben auch eine Identität in diesem Sinn. Zwar gilt auch für das Gesetz, dass das Lebendige selbst unfrei oder ohne Anerkennung hat, weil es sein Wesen ausmacht, dass es nicht die Verknechtung durch einen Herrn ist, wie es bei Hegel heißt, denn es gibt hier keinen Unterschied zwischen Herrschendem und Verknechtendem, kein Befehl und Gehorsam. Aber die Abwesenheit von Herrschaft ist noch nicht Freiheit. Man kann auch, wie das bloß Lebendige, durch das beherrscht sein, was einen ausmacht. Der Sinn des normativen, als Hegel sagen würde, geistigen Gesetzes besteht darin, dass es nur so ist, dass es nur so das Wesen des Selbst ausmacht, dass es anerkannt ist, und zwar durch das Selbst, dessen Wesen es ausmacht. Der Akt der Anerkennung des Gesetzes, der das Geistige vom Lebendigen scheidet, verbindet also Freiheit und Gesetz so miteinander, dass durch die Realisierung der Freiheit das Gesetz erst zu sich selbst kommt, es erst zu einem wahrhaft normativen Gesetz wird, einem Gesetz, aus dem das Wollen allein aus Vernunft folgt. Also das ist der zweite Schritt, nicht? Dass in dem Hegel versucht, die Einsicht, die kantische Einsicht, dass Freiheit in gewisser Weise die Quelle des Gesetzes ist, auf eigene Weise zu reformulieren. Nicht? Weil gerade die Gesetze, die uns konstituieren oder unser Wesen ausmachen, das nur deshalb und so tun, dass wir sie einem freien Akt der Anerkennung als unser Wesen, und jetzt muss man so gleich sagen, bestätigen wie hervorbringen. Nun zum dritten Schritt, letzter Punkt. Die kantische Ausgangsfrage lautete, wie sind Regeln möglich, deren Wirksamkeit in nichts als ihrer normativen Verbindlichkeit besteht, wie sind also normative Gesetze möglich? Die hegelische Antwort lautet, durch freie Anerkennung. Warum ist das aber nicht einfach die kantische, die autonomietheoretische Antwort nochmal? Wie unterscheidet sich die freie Anerkennung des Gesetzes vom autonomen Einsetzen des Gesetzes im Gesetz prüfen oder geben? Zunächst einmal dadurch, dass die kantische Antwort behaupten muss, dass das gesetzgebende oder prüfende Subjekt ein Kriterium an der Hand hat, mit dem es feststellen kann, ob eine Regel ein Gesetz im strikt normativen Sinn ist. Dieses Kriterium ist die Form des Gesetzes oder das Gesetz des Gesetzes bei Kant. Sie oder es macht allein die Identität oder das Wesen des Selbst aus. Das Wesen des Selbst besteht allein darin, in dieser von Hegel, in Hegels Verständnis autonomietheoretischen Antwort, das Wesen des Selbst besteht allein darin, dem Gesetz des Gesetzes, der Form des Gesetzes zu folgen. Demgegenüber sind alle anderen Bestimmungen des Selbst unwesentlich. Sie konstituieren es nicht, sondern sind kontingent. Die autonomietheoretische Antwort auf die Frage, wie Gesetze durch Freiheit möglich sind, setzt daher im Rekurs auf das bloße Kriterium der Gesetzesform voraus, was Hegels Begriff der freien Anerkennung erläutern und darin zugleich problematisieren will. Dass das Selbst eine Identität oder ein Wesen hat, von dem es weiß, und dass es als Kriterium für seine Rollen und sein Handeln in diesen Rollen prüfend in Anschlag bringen kann. Hegels Begriff der freien Anerkennung geht hinter diese Prämisse des autonomietheoretischen Konzepts von Gesetz und Freiheit zurück. Die Kriterien, die wir in der freien Prüfung verwenden, weil sie diejenigen Gesetze bilden, die unsere Identität, unser Wesen als Selbst, als Subjekte ausmachen, sind selbst Gegenstand der freien Anerkennung. Das heißt, also wir können uns nie auf sie als Kriterien beziehen, die schon für uns vielleicht existieren, weil wir gewissermaßen erst durch unseren Bezug auf sie in diese Rolle als Kriterien sozusagen bringen. Das heißt, sie sind Bestimmung unseres Wesens, unserer Identität nur durch unsere freie Anerkennung. Oder, wie ich vorhin schon sagte, das autonome Subjekt konstituiert sich durch die freie Anerkennung seiner wesentlichen Gesetze, also durch seine freie Selbstanerkennung. Nun kann man noch einmal fragen, jetzt nicht, warum ist das nicht einfach die kantische Lösung, sondern warum ist das überhaupt das Bild einer Lösung und nicht eine Münchhausen-Jade? Oder wie muss es verstanden werden, damit die Münchhausen-Jade, also sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, als das Bild einer Lösung verständlich wird? Hegels Antwort darauf lautet, dass es dann das Bild einer Lösung ist oder dass es dann vielleicht zum Bild einer Lösung wird, wenn man die wesentliche Nachträglichkeit, das heißt die konstitutive Geschichtlichkeit der Anerkennung oder des Aktes der Freiheit versteht. Der freie Akt der Anerkennung des Gesetzes ist nicht der ursprüngliche Akt der Einsetzung des Gesetzes, sondern geschieht immer erst danach, als der Akt der Aneignung eines Gesetzes, das als Fremdes bereits da ist. Freiheit ist etwas Spätes, der Anfang oder Ursprung ist immer unfrei. Also deshalb gibt es Geschichte. Freiheit ist mithin der Prozess der Befreiung aus Unfreiheit. Am Anfang war Unfreiheit und Freiheit, das heißt der freie Akt der Anerkennung, wird erst durch Befreiung aus der Unfreiheit geworden sein. Man kann dieselbe Idee auch von der anderen Seite des Zusammenhangs, der Seite des Gesetzes her formulieren und stößt dann, also das war jetzt von der Seite der Anerkennung her, nicht die Anerkennung bringt das Gesetz nicht hervor, sondern transformiert es von einem Unfreien in ein Freies, von einem noch nicht Normativen in ein Normatives. Und man kann das selber von der anderen Seite her formulieren und dann stößt man als striktes Pendant der konstitutiven Geschichtlichkeit der Freiheit auf die konstitutive Gesellschaftlichkeit des Gesetzes als die andere Seite ihrer Nachträglichkeit. Der Nachträglichkeit der Freiheit. Wenn der freie Akt der Anerkennung, wie zuvor gesehen, das an sich seiende, normative, weil identitätsbestimmende Gesetz hervorbringt, es zugleich bestätigt und stiftet, und wenn zugleich, wie soeben gesagt, der freie Akt der Anerkennung des Gesetzes als der nachträgliche Akt seiner Aneignung verstanden werden muss, dann geht das Gesetz in gewisser Weise sich selbst vorher. Der freie Akt der Anerkennung setzt das Gesetz nicht erst ein, sondern es gibt ihm vorweg schon Gesetze, wie wir jetzt sagen müssen, also nicht im vollen Sinn normative Gesetze, aber irgendetwas wie Gesetze, eine vornormative Form der Gesetze. Gesetze freilich also, denen noch nicht eine rein normative Verbindlichkeit zukommt, sondern wie wir sagen können, herrschende Gesetze. Der freie Akt der Anerkennung ist also ein Akt der Transformation, der Veränderung des Gesetzes, von einem bloß Dasein in das an sich Seiende, von einem bloß herrschenden, machthabenden in das wahrhaft normativ verbindliche Gesetz. Der Name für die Szene, auf der sich nach Hegel diese Veränderung des Gesetzes abspielt, ist Gesellschaft. Gesellschaft ist also die Szene von Gesellschaftsveränderung, der Veränderung des bloß herrschenden in ein normativ verbindliches Gesetz durch freie Anerkennung.
Wie viel Zeit habe ich noch? Habe ich noch 10 Minuten?
Okay. Dann versuche ich das nochmal etwas ausführlicher zu erläutern, sonst hätte ich gleich die Zusammenfassung vorgelesen. Etwas ausführlicher zur Erläuterung, indem ich etwas zum Begriff der Bildung bei Hegel sage, der, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstehe, genau, also zumindest in einer Fassung, genau diesen Prozess der Transformation herrschender in wahrhaft normative oder frei anerkennbare Gesetze beschreiben soll. Bildung ist zunächst der Prozess, in dem sich der Geist aus der Natur befreit, in dem er Freiheit als die Macht der Negativität, als die Fähigkeit zu allen Bestimmungen Nein zu sagen, erwirbt. Das Problem oder Paradox der Bildung ist, dass er diese Fähigkeit, um sie erwerben zu können, bereits haben zu müssen scheint. Das können wir nachher diskutieren, das nehme ich jetzt, setze ich voraus, dass Sie mit mir der Meinung sind, dass das eine paradoxe Struktur ist. Okay. Hegels Lösung für dieses Problem besteht darin, die Bildung als Arbeit zu verstehen. Das bringt den Begriff der Arbeit, glaube ich, in eine prominente Rolle bei Hegel. Als die harte Arbeit, wie er sagt, gegen die bloße Subjektivität des Benehmens, gegen die Unmittelbarkeit der Begierde, sowie gegen die subjektive Eitelkeit der Empfindung und die Willkür des Beliebens. Bildung ist Arbeit gegen das. Harte Arbeit. Als die Arbeit der Selbstformierung, die der Mensch leistet, indem er Dinge bearbeitet. Das ist deshalb eine Lösung für das Paradox der Bildung, das Paradox der Befreiung aus der Macht der Natur, weil Hegel an der Arbeit weniger das Verhältnis zur äußeren als zur inneren Natur interessiert und er dieses Verhältnis als soziales Verhältnis versteht. Bildung ist für Hegel, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, wie glaube ich auch bei Foucault nicht, Bildung ist bei Hegel Disziplinierung. In der Bildung verwirklicht sich, wie er sagt, die Notwendigkeit, dass das Besondere sich zur Form der Allgemeinheit erhebe, aber als Notwendigkeit, nicht als freier Akt, in dieser Form sein Bestehen suche und habe. Bildung ist also Einbildung der Form der Allgemeinheit ins Selbst und diese Form der Allgemeinheit ist soziale Form oder die Form des Sozialen. Die Bildung bringt durch den Prozess der Arbeit Subjekte hervor, die statt der Bestimmungsmacht ihrer natürlichen Antriebe der Bestimmungsmacht sozialer Formen unterliegen, also die sich gewissermaßen an sozialen Formen orientieren können. Bildung als Disziplinierung durch Arbeit ist der Zentralbegriff von Hegels Theorie der Gesellschaft. Bildung heißt Vergesellschaftung, Transformation von Naturwesen in solche, die soziale Formen verwirklichen können. Durch die Bildung befreit sich der Mensch aus seiner Existenz als Naturwesen zu seiner Existenz als diszipliniertes Sozialwesen. Als Theorie des Sozialen erklärt die Theorie der Bildung nicht nur, wie sich der Geist aus der Natur befreien kann, sondern erläutert sie zugleich auch, wie es zuerst, das heißt zu Anfang, Gesetze für das Selbst gibt. Das Sein der Gesetze, von dem Hegel spricht, ist in seiner ersten Gestalt, also in der Gestalt, in der Gesetze für das Selbst zuerst da ist, zunächst und zumeist da sind, Das Sein der sozialen Formen, deren Erarbeitung die Bestimmungsmacht der natürlichen Antriebe bricht. Das Sein des Gesetzes, von dem Hegel spricht, ist soziales Sein. Also das Sein sozialer Normierungen. Das Sein des Gesetzes ist Gewordensein durch Gewöhnung, durch Arbeit und Disziplinierung. Oder das Sein des Gesetzes ist anfänglich zweite Natur, wie Hegel sagt. Damit beschreibt Hegels Theorie der Bildung auch, in welchem Sinn das Selbst seine Gesetze zuerst, wie er sagte, unmittelbar hat. Es hat seine Gesetze, obwohl sie soziale so sind, so als seien sie natürliche. Alles beginnt damit, dass das Selbst mit seinen Gesetzen, wie Hegel in der Antigone-Deutung sagt, in eins gewachsen erscheint. Also das ist ein Naturverhältnis, nicht, zwischen Selbst und Gesetz. Es scheint so, als seien wir zusammengewachsen, ich und mein Gesetz. Es beginnt also mit einer naturhaften oder, wie wir sagen können, imaginären Identität. Im ersten Schritt erläutert der Begriff der Bildung mithin, wie es zunächst und zumeist, für das Selbst Gesetze gibt. Es gibt sie als herrschende soziale Formen, mit denen das Selbst unmittelbar identifiziert ist. In seinem zweiten Schritt beschreibt der Begriff der Bildung, wie deshalb der freie Akt der Anerkennung, der das reine, das normativ verbindliche Gesetz bestätigt und stiftet, verstanden werden muss. Er muss als Akt der Veränderung des Sozialen, der sozialen Form und der imaginären Identitäten verstanden werden. Diese entscheidende Fortsetzung der Bildung nennt Hegel die Arbeit der höheren Befreiung. Das ist der zweite Schritt sozusagen der Bildung, die, so Hegel, der absolute Durchgangspunkt zu der nicht mehr unmittelbaren, natürlichen, nicht, das war die erste Form, wie soziale Gesetze existieren, sondern geistigen, ebenso zur Gestalt der Allgemeinheit erhobenen, unendlich subjektiven Substanzialität der Sittlichkeit ist. Nicht, das ist die Transformation, das ist das naturhaft Erscheinende, die zweite Natur wird zur Gestalt wahrer Allgemeinheit, unendlich subjektiver Substanzialität. Die Frage, wie ist die freie Anerkennung des Gesetzes und damit wie ist Normativität möglich, ist die Frage, wie diese Transformation der natürlichen im Sinn von zweiter sozialer Natur in die geistige Allgemeinheit, der imaginären sozialen, in die wahrhaft freie Identität möglich ist. Das Selbst findet sich immer schon in sozialen Formen vor. Welche dieser Formen, die es beherrschen, kann es sich so frei aneignen, dass sie zu allein normativ verbindlichen Gesetzen werden? Das ist die Frage. Es ist bereits klar, wie das nicht geschehen kann. Nämlich nicht im Rückgriff auf irgendwelche Kriterien, die dem Akt der Anerkennung vorgegeben sind und ihn leiten können. Ich kann niemals woanders nachschauen, ob die Identität, die mich ausmacht, eine bloß imaginäre ist, die ich nur gewissermaßen dem Stand einer Gesellschaft verpflichtet ist, oder ob sie gewissermaßen eine von mir frei aneignenbare Bestimmung ausmacht. Denn es geht ja um denjenigen Akt, in dem normative Kriterien erst durch ihre freie Anerkennung zugleich gestiftet und bestätigt werden. Der Fortschritt der Bildung, also der zweite Schritt, in dem die sozialen Formen durch ihre freie Anerkennung zu normativen Gesetzen werden, ist daher nur möglich durch Rückkehr zum ersten Schritt der Bildung, in dem die herrschenden sozialen Formen im Bruch mit natürlichen Determinanten disziplinierend erarbeitet wurden. Die Frage, welche der herrschenden sozialen Formen ich als normative Gesetze frei anerkennen oder mir aneignen kann, wird zu der Frage, ob ich die Bildung dieser sozialen Formen in Freiheit noch einmal vollziehen oder wiederholen kann. Ob ich, was ich zuerst immer nur als Geschichte der Disziplinierung, als Bildung einer zweiten aus der ersten Natur vollzogen haben kann, noch einmal selbst als Geschichte der Freiheit nachzuvollziehen vermag. Ob also als Vorgeschichte, nicht, Hegel sagt, die Geschichte vor Freiheit, zu wahrer Geschichte, zur Geschichte aus Freiheit werden kann. Wenn man das, glaube ich, hier weiter diskutieren würde, dann käme die Ästhetik irgendwann auch wieder ins Spiel, glaube ich, an der Stelle, aber das mache ich jetzt nicht. Es gibt nichts, was diese Frage, also ob es mir gelingen kann, in einem Akt der freien Anerkennung meine Disziplinierung gewissermaßen zu wiederholen als etwas, was ich aus Freiheit selber getan hätte. Es gibt nichts, was diese Frage vorweg beantworten könnte und daher auch nichts, das ihre positive oder negative Antwort vorschriebe. Beide Antworten sind immer möglich. Der Transformation des bloß Herrschenden in normativ Verbindliches sind keine Grenzen gesetzt, aber sie kann jederzeit und überall an Grenzen stoßen. So, jetzt fasse ich das nochmal kurz zusammen, aber nicht in drei, sondern in zwei Schritten, um es ein bisschen knapper zu machen. Hegels Theorie der Normativität, aber vielleicht muss man auch Hegel hier in Anführungsstrichen setzen, so wie vorher Kant, also der Hegel, den ich versucht habe hier zu präsentieren. Also Hegels Theorie der Normativität verbindet zwei Züge, sich auf den ersten Blick gegenseitig ausschließen, mindestens aber in Spannung miteinander zu stehen scheinen. Der erste Zug besteht in der eingangs erläuterten These, dass normative Gesetze an sich sein müssen. Das bedeutet, sie müssen das an sich sein, das Wesen oder die Identität des Selbst ausmachen, für die sie gelten sollen. Oder genauer und etwas umständlicher, sie müssen das Wesen derjenigen Vollzüge ausmachen, die die Identität des Selbst ausmachen. Ihre Sollenskraft gründet darin, dass sie an sich schon wirklich sind. Das Argument dafür ist, dass nur solche Gesetze, die die Identität des Selbst ausmachen, diesem Selbst einen letzten Zweck oder Grund des Wollens geben. Ein Zweck oder Grund also, der ohne weitere Zwecke oder Gründe, vor allem aber ohne weitere Motive und Antriebe sein Wollen hervorbringen kann. Das unterstreicht zugleich noch einmal, was Normativität auch für Hegel bedeutet oder was es bedeutet hätte, wenn er diesen Terminus verwendet hätte. Normativität ist diejenige, wie er sagt, geistige Verbindlichkeit oder diejenige geistige Kraft von Gesetzen, durch die sie allein als Zwecke oder Gründe das entsprechende Wollen und Handeln hervorbringen können. Behauptet also Hegel im ersten Zug, das Sein, das An-sich-Sein normativer Gesetze, so besteht der zweite Zug, und das scheint zunächst mal im Widerspruch zu stehen, in einer Spannung, seiner Theorie der Normativität, besteht in der zuletzt erläuterten These, dass normative Gesetze immer nur oder noch im Werden sind. Die erste These ist, sie müssen schon sein, und die zweite These ist, sie müssen in gewisser Weise noch werden. Das sind die beiden Thesen hier. Die Genese normativer Gesetze wäre in diesem Verständnis ihrer Geltung nicht äußerlich, denn es handelt sich um die Genese von ihrer Geltung. Also was generiert ist ihre Geltung als normative Gesetze? Normativität, könnte man sagen, gibt es nicht oder nie schon, sondern muss immer noch oder immer wieder generiert werden. Der Sinn der Genese von Normativität ist, wie ich versucht habe zu erläutern, Befreiung. Das bedeutet zweierlei. Es bedeutet erstens, dass das Wesen oder die Identität des Selbst keine objektive Tatsache ist, sondern das Korrelat einer freien Anerkennung. Und es bedeutet zweitens, dass das Selbst sich vorweg bereits existiert, wie schon Hegel prononciert sagt, nicht der Existenzbegriff kommt daher. Das heißt, dass das Selbst nur so gebildet werden kann, dass es sich immer schon verliert oder immer schon verloren hat an es beherrschende soziale Formen. Deren Verbindlichkeit ist nicht normativ oder geistig, sondern der geistige Mechanismus einer zweiten Natur, wie Hegel sagt. Die Normativität oder das An-sich-Sein von Gesetzen ist das Resultat der Selbstbefreiung des Subjekts aus zweiter Natur. Weil es im Endlichen oder Menschlichen aber keine Überwindung der zweiten Natur geben kann, ohne verrückt zu werden, das ist Hegels interessante These, die Martin Seel und ich gerade versuchen, in einem Seminar zu verstehen, nicht? Also weil es gar keine Überwindung oder keine Abschaffung der zweiten Natur geben kann, ohne dass wir verrückt werden, bleibt die Befreiung zur Normativität eingeschrieben in einen Kreislauf, in dem sie sich immer wieder an die Herrschaft der zweiten Natur verliert. Normativität gibt es nur im Moment, also nicht als Reich der Freiheit, sondern im Augenblick der Befreiung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.